Morgen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen bei euch sein darf. Der Markus hat schon gesagt, ich bin Prediger in der Stadtmission hier in Grünstadt. Und da wir unsere Gottesdienste in aller Regel abends feiern, habe ich heute Morgen Zeit, bei Ihnen sein zu dürfen. Ich bin die Woche mal gefragt worden von jemand, der zu uns kommt in die Stadtmission. Sag mal, Jochen, vielleicht ist es eine komische Frage, aber was feiern wir eigentlich an Pfingsten? Ja, eine gute Frage. Weihnachten und Ostern, das sind so die Feste, die sind so fest verankert in unserem Jahreslauf. Da schenkt man sich was, da gibt es auch ja, weltliche Symbole, die man da zuordnet, die kaum oder nichts mit der Bibel zu tun haben, vom Weihnachtsmann bis zum Osterhase. Aber mit Pfingsten, da tun wir uns ein bisschen schwer. Ich möchte heute mit Ihnen also ein bisschen einen Blick über die Pfingstereignisse wagen und lese dazu aus der Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 1 bis 21. Also durchaus ein längerer Abschnitt. Apostelgeschichte 1, 1 bis 21, 2, 1 bis 21. Und möchte mal schauen, was geschieht oder geschah da eigentlich an diesem Pfingsttag. Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 21. Als dann der Pfingsttag herbeigekommen war, befanden sich alle an einem Ort. Da entstand plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt, und er erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und von denen sich eine auf jeden von ihnen niederließ. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab, auszusprechen. Nun waren aber Juden in Jerusalem wohnhaft, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen erfolgt war, kamen sie in großer Zahl zusammen und gerieten in Bestürzung, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Wir begrüßen noch die Nachgekommenen, hereinmarschiert, herzlich willkommen. Nehmen Sie Platz. Ich lese gerade aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Ereignisse des Pfingsttages. Da wurden sie alle betroffen und fragten voll Verwunderung: Sind diese alle nicht aus Galiläa? Wie kommt es denn, dass ein jeder sie in unserer eigenen Sprache reden hört, in der wir geboren sind? Pater, Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, von Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und der Landschaft Libyen bei Cyrene, auch die hier ansässigen Römer, geborene Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie mit unseren Zungen die großen Taten Gottes verkündigen. So waren sie alle betroffen und ratlos und sagten einer zum anderen: Was soll das bedeuten? Andere aber spotteten und sagten: Sie sind voll von süßem Wein. Da trat Petrus zusammen mit den Elfen auf, redete sie laut mit erhobener Stimme so an: Ihr jüdischen Männer und ihr anderen, alle, die ihr in Jerusalem wohnt, dies sei euch kundgetan und schenkt meinen Worten Gehör. Diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Nein, hier erfüllt sich die Verheißung des Propheten Joel. In den letzten Tagen wird es geschehen, spricht Gott, da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen, sodass eure Söhne und Töchter prophetisch reden und eure jungen Männer Gesichter schauen und eure Greise Offenbarungen in Träumen empfangen. Ja, sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, sodass sie prophetisch reden. Und ich werde Wunderzeichen erscheinen lassen oben am Himmel und Wahrzeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird sich in Finsternis wandeln und der Mond in Blut, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und herrliche. und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Soweit die Ereignisse des Pfingsttages bis zum Beginn der Pfingstpredigt des Apostels Petrus. Die Pfingstpredigt geht noch weiter, aber mit diesem Abschnitt will ich es hier mal genügen lassen. Was ist da geschehen an diesem Pfingsttag? Zunächst einmal, die Jünger waren beisammen. Sie waren versammelt, sie haben sich in einem Raum, in einem Haus versammelt. Und wenn wir hier von den Jüngern reden, dann waren es sicherlich mehr als die 12 Apostel. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, merken wir, da waren noch mehr beisammen. Und auch in den Evangelien wissen wir, da gab es neben den 12, die Jesus ausgewählt hat als seine engsten Jünger, gab es noch weitere Frauen und Männer, die Jesus begleitet haben. Und so waren am Himmelfahrtstag und auch am Pfingsttag sicherlich mehr beisammen. Später wird dann ausdrücklich erwähnt, dass Petrus zusammen mit den 11 auftritt. Da sind die 11 dann oder die 12 dann gemeinsam aufgetreten, aber geschehen sind diese Ereignisse des Pfingsttages an mehreren Menschen. Wie viel Jünger da zusammen waren, wissen wir nicht, aber sie waren zusammen. Sie waren zusammen, weil sie sich an das Wort von Jesus Christus gehalten haben, das er am Himmelfahrtstag gesagt hat: Ihr werdet meine Zeugen sein, hier in Jerusalem, Judäa, also die Landschaft um Jerusalem, Samarien und bis an das Ende der Welt. Aber bleibt in Jerusalem, wartet auf die Verheißung des Vaters, wartet, bis ihr ausgerüstet werdet mit dem Heiligen Geist. Am Pfingstfest, also am Tag des Pfingstfestes, das schon damals gefeiert worden ist, allerdings mit einer anderen Bedeutung, als wir heute Pfingsten feiern, nämlich Pfingsten, das war 50 Tage nach dem Passafest, daher kommt das Wort Pfingsten, Pentakosta. Das griechische Wort deutet auf die Zahl 50. Das war eine Art Erntedankfest, die Darbringung der ersten Feldfrüchte des Jahres. An diesem Tag waren sie zusammen und sie warteten darauf, dass Jesus tut, was er versprochen hat, nämlich ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist an diesen Ereignissen des Pfingsttages, dass die Jünger warten. Sie glauben dem, was Jesus gesagt hat, sie bleiben zusammen, sie wissen um ihren Auftrag, aber sie stürmen nicht gleich los, sondern sie wissen, sie brauchen für diesen Auftrag, Zeugen zu sein, die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. Und so sind sie zusammen und warten, dass das geschieht. Warten auf Gottes Verheißungen. Ich habe mich gefragt, ob wir das heute auch noch können. Wir haben oftmals viele Ziele, viele Pläne, vielleicht auch in der Gemeinde, was wir gerne erreichen würden. Und ich frage mich auch in Situationen auf meine Gemeinde, für die ich da bin und wo wir Pläne haben, ganz verschiedenen Richtungen und Ziele und Wünsche. Können wir das auch noch warten, geistlich warten, im Gebet, im Vertrauen auf das, was Gott angekündigt hat, dass er da sein wird? Können wir auf den Zeitpunkt warten, dass Gott den richtigen Zeitpunkt gibt, dass er uns die Ziele zeigt und dass er doch den richtigen Zeitpunkt uns aufzeigt und gibt? Können wir heute noch darauf vertrauen, dass nicht wir letzten Endes dies in die Gemeinde bauen, sondern dass es der Heilige Geist ist, der Gemeinde baut, und dass wir auf seinen Wink, auf seinen Zeitpunkt, auf seinen Kairos, auf den richtigen Zeitpunkt Gottes warten? Die Jünger taten es. Sie haben gewartet, und ich stelle mir dieses Warten nicht nur als ein bloßes Rumsitzen vor, sondern ich glaube schon, dass die beim Warten Gott gelobt haben, dass sie auch gebetet haben, dass sie geistlich Gemeinschaft gehabt haben und dass es dann geschehen ist. Das Pfingstwunder. Und ich möchte diese Pfingstwunder, die einzelnen Phänomene, die einzelnen Ereignisse mal versuchen, in einen biblischen Kontext zu stellen. Da ist zunächst einmal das Erste, was dieses Pfingstereignis ankündigt, ein Brausen wie von einem Sturm. Oder wie es in dieser Übersetzung heißt, die ich vorgelesen habe, ein Rauschen, ein Brausen vom Himmel wie wenn ein gewaltiger Wind daherfegt. Dieses Brausen in Verbindung mit einer Gotteserscheinung finden wir auch an anderen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel beim Propheten Elia, nachzulesen im ersten Buch Könige, Kapitel 19, Vers 11. Elia bekommt die Zusage von Gott, dass er eine Gottesbegegnung haben wird. Und er soll sich in eine Felsspalte stellen, denn eine direkte Gottesbegegnung ist zwischen dem sündigen Menschen und dem heiligen Gott nicht möglich. Diese Felsspalte schützt den Elia davor, Gott direkt zu begegnen, ins Angesicht zu sehen. Nämlich das ist uns Menschen, ich sage es mal, noch nicht gestattet. Gerade auch im Alten Testament noch nicht gestattet gewesen. Und dann ist mit dieser Gotteserscheinung sind einige Phänomene verbunden. Zum Ersten ein Wind, der an dieser Felsspalte vorbeirauscht. Also auch dort in Verbindung mit dieser Gotteserscheinung ein starker Wind, der an dieser Felsspalte vorbeirauscht. Dann ist auffällig, dass in der Bibel das Wort für Wind sowohl im Hebräischen wie auch im Griechischen das gleiche Wort ist, das auch für Geist benutzt wird. Wind, Hauch, Atem, Geist, das sind die gleichen Worte. Im Hebräischen das Wort Ruach und im Hebräischen das Wort Pneuma. Und auch Jesus, als er im Gespräch ist mit Nikodemus über den Heiligen Geist, über Wiedergeburt, wie es geschieht, dass jemand von Neuem geboren wird aus der Kraft des Heiligen Geistes. Er sagt, der Geist weht oder der Wind weht, wie er will. Und man hört sein Brausen. Und so ist es auch mit dem Geist und mit Menschen, die aus dem Geist geboren sind. Das Brausen am Pfingsttag, wie von einem Wind, das ist also ein Hinweis auf die Gegenwart Gottes. Es ist eine Gotteserscheinung, die dort geschieht. Lukas macht deutlich, dass dieser Wind, dieses Brausen, dass es ja ein übernatürliches Ereignis war. Er sagt deutlich, wie von einem Wind. Also die hatten nicht zufällig Durchzug gemacht, vergessen die Fenster zuzumachen. Nein, das war wirklich ein übernatürliches, ein göttliches Geschehen. So wie am Ostertag, als die Jünger ja auch versammelt waren, vielleicht sogar im gleichen Haus, wir wissen es nicht, als sie auch in diesem Haus versammelt waren am Ostertag, so wie Jesus dann plötzlich in der Mitte stand, so steht nun oder so kommt nun der Heilige Geist ganz plötzlich in diesen Raum und kündigt sein Kommen, seine Gegenwart mit diesem Brausen, mit diesem Wind an. Das zweite Phänomen, das zweite Wunderzeichen, das uns da geschildert wird in Apostelgeschichte 2, sind diese Feuerzungen, diese Feuerflammen, die plötzlich da sind, die sich zerteilen und jeweils so eine Flamme oder etwas wie eine Flamme, heißt es, auf jeden einzelnen anwesenden Jünger oder Jüngerin legt. Auch hier wiederum die Parallele zu Elia. Bei Elia werden folgende Phänomene geschildert. Es ist der Wind, es ist ein Erdbeben und es ist ein Feuer. Und dann ein leises Säuseln hinterher noch. Aber Wind, Erdbeben und Feuer sind die Dinge, die bei Elia die Gegenwart Gottes ankündigen. Und auch hier haben wir Wind und Feuer. Vielleicht hat auch das Haus gebebt von dem Wind. Wir wissen es nicht, steht nicht da. Aber zumindest Wind und Feuer werden auch hier erwähnt und sind Zeichen der Gegenwart Gottes. Zeichen der Gegenwart Gottes. Dass sich die Feuerzungen dann auf jeden einzelnen der anwesenden Jünger verteilen, erinnert auch so ein bisschen an das Geschehen bei der Taufe von Jesus am Jordan. Da war es keine Feuerzunge, da war es eine Taube. Ein weiteres Zeichen für den Heiligen Geist, oder es war etwas wie eine Taube. Auch da, wenn wir genau hinschauen, es war keine Taube, sondern wie eine Taube. Also die Bibel redet, wenn sie Gottes Erscheinungen beschreibt, in Vergleichen, weil Gott letztlich nicht wirklich zu beschreiben ist. Und so legen sich hier nun diese Feuerzungen oder etwas wie diese Feuerzungen auf die Jünger. Feuer ist auch ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Feuer, das ist in der Feuersäule beim Auszug aus Ägypten, den dem Volk vorangegangen. Das war Gegenwart Gottes. Vorher erschien auf dem Berg Sinai, als das Volk die 10 Gebote erhielt, das Gesetz erhielt. Feuer gehört im Alten Testament, im Alten Bund zum Gottesdienst, zu den Opferhandlungen dazu und ist ein Zeichen sowohl für den Geist Gottes, für die verzehrende Heiligkeit Gottes, als auch für Reinigung, Vergebung, Gericht und Sünde. Also in all diesen Zusammenhängen kommt Feuer vor. Für Reinigung deshalb, weil man Metalle, wenn man das Erz, wenn man aus dem Erz Metalle schmelzen will, braucht man Feuer, um das reine Metall von den Verunreinigungen zu trennen. Vergebung, Reinigung. Und im Gericht, wenn wir die Beschreibung des Gerichtes in der Offenbarung uns vor Augen nehmen, wird auch das Feuer als Zeichen des Gerichtes gebraucht. Auf jeden Fall Feuer in diesem Zusammenhang als ein Hinweis auf die Gegenwart, auf die Heiligkeit Gottes. Für die Jünger waren beide Erscheinungen das Signal, Gott ist da. Jetzt geschieht das, auf was wir gewartet haben. Und so geschieht es auch. Die Jünger empfangen den Heiligen Geist. Das ist das Eigentliche und dieses Eigentliche ist unsichtbar. Das ist ein inneres Geschehen. Gott nimmt Wohnung in den Jüngern, in den Gläubigen. Der Heilige Geist nimmt Besitz von den Gläubigen. Er erfüllt sie mit seiner Gegenwart, er erfüllt sie mit Glaube, mit Zuversicht, Hoffnung, Freude. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes begeistert. Begeisterte Menschen, begeistert vom Heiligen Geist, begeistert vor allen Dingen von Jesus Christus. Paulus nennt im Epheserbrief für diesen Vorgang ein anderes Wort, er nennt es Versiegelung. Er schreibt an die Christen in und um Ephesus herum, ihr seid, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, also das Evangelium, die Heilsbotschaft von eurer Errettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, ihr seid mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Wir sind also als Christen in Besitz genommen, in Beschlag genommen, in den Dienst genommen für Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist die Initialzündung, um die Jünger auszurüsten für ihre Aufgabe. Es ist Ausrüstung, es ist Beistand, damit die Jünger aus der Kraft des Heiligen Geistes das sind, was sie sein sollen, oder was Jesus ihnen zugesagt hat, dass sie seien Zeugen für ihn, für Jesus Christus in der Welt. Und auch darin sehen wir die eigentliche Aufgabe des Heiligen Geistes in dieser Welt, das eigentliche Ziel des Heiligen Geistes in dieser Welt. Das Ziel des Geistes in dieser Welt ist, sag mal, das Hauptziel, Jesus Christus zu bezeugen, Jesus Christus groß zu machen. Wir lesen das in Johannes 16, Vers 14, am Tag, als Jesus gefangen genommen wurde, verhaftet wurde, am Tag vor seinem Tod, sagt er zu seinen Jüngern, ich werde euch den Beistand senden, es ist gut, dass ich weggehe und dieser Geist wird neben anderen Dingen mich verherrlichen in der Welt. Dieses innerliche Geschehen des Geistempfangs, das kann nicht innerlich bleiben, das drängt nach außen. Es drängt in dem Sinne nach außen, dass die Jünger nach draußen gelaufen sind. Es steht nicht ausdrücklich da, aber aus dem Zusammenhang wird deutlich, die Jünger standen irgendwann plötzlich auf der Straße. Das lief nicht im Verborgenen eines Hauses ab, sondern es hat sie nach draußen gedrängt. Und noch etwas anderes drängt nach draußen, nämlich das Wunder der Sprachenrede. Die Menschen in Jerusalem, sowohl die festen Einwohner als auch die Festbesucher, die zum Pfingstfest nach Jerusalem gekommen sind, sind Juden aus ganz unterschiedlichen Heimatländern. So wie es heute amerikanische Juden gibt, russische Juden oder auch deutsche Juden, so gab es damals ägyptische Juden, mesopotamische Juden, römische Juden und so weiter und so fort. Und all diese Juden aus ganz verschiedenen Heimatländern und von daher auch mit ganz verschiedenen Muttersprachen waren hier in Jerusalem versammelt. Und all diese Juden hörten die Jünger nun in ihrer jeweiligen Muttersprache Gott loben, die großen Taten Gottes preisen. Die Sprachenrede des Pfingsttages geschah also in ganz natürlichen Worten. Auch wenn es Worte waren, die die Jünger nie gelernt haben. Es waren menschliche Worte, menschliche Sprachen, menschliche Zungen. Und sie war zum einen, diese Sprachenrede, eine Überwindung einer Sprachbarriere. Es war sozusagen das Gegenteil der babylonischen Sprachverwirrung. Es wurde zwar nicht alles auf eine Sprache zurückgeführt, aber der Geist ermöglichte sozusagen Kommunikation über Sprachbarrieren hinweg. Beim Turmbau zu Babel lesen wir, dass sie sich einander nicht mehr verstanden. Hier plötzlich verstehen sie sich. Der Geist überwindet die Sprachbarrieren. Und es ist auch ein Zeichen. Ich habe gesagt, Jesus hat am Himmelfahrtstag den Jüngern zugesagt, ihr werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, Judäa, Samarien, bis ans Ende der Welt. Die Sprachenrede ist ein Zeichen, dass sich das Evangelium allen Sprachgruppen, allen Kulturen dieser Welt, allen Menschen dieser Welt zuwendet. Wenn wir im Alten Testament noch eine Fokussierung, eine Bündelung des Wirkens Gottes auf das Volk Israel sehen, weitet sich mit Pfingsten, mit Jesus Christus und mit dem Ausgießung des Heiligen Geistes die Zielgruppe des Evangeliums auf alle Menschen dieser Welt. Dafür ist die Sprachenrede ein Zeichen. Allerdings wäre an diesem Pfingsttag, an diesem ersten Pfingsttag in Jerusalem, diese Kommunikationshilfe gar nicht nötig gewesen. Alle Juden, die da zusammen waren, konnten sicherlich Aramäisch und sie hätten sicherlich auch Griechisch sprechen gekonnt. Es war also jetzt nicht nur ein Werkzeug zur Überwindung der Kommunikation, es war auch eine Erfüllung der Prophetie von Jesaja 28, Vers 11. Jesaja 28, Vers 11 steht: Jawohl, Gott wird einmal mit unverständlicher Sprache und mit einer fremden Zunge reden zu diesem Volk. Und es ist im Zusammenhang von Jesaja 11 ein Gerichtswort. Also ein Zeichen von nahem Gericht. So deutet es auch Paulus im ersten Korintherbrief, der sich in der Zungenrede auch auf diesen Vers aus Jesaja stützt. Und so ist auch vom Gericht Gottes über alle Menschen am Pfingsttag die Rede. Wir kommen noch drauf. Das sind so die einzelnen Phänomene, die am Pfingsttag geschehen sind. Und so sehr wir diese Wundererscheinungen im biblischen Kontext wirklich einordnen können, verstehen können, uns deutlich wird, dass es Zeichen der Gegenwart Gottes sind und erfüllte Prophetie ist, so sehr ist es doch für die mehr oder weniger zufälligen Zuschauer, Zuhörer dieser Geschehnisse völlig unverständlich. Es gibt zwei Reaktionen der Jerusalemer Bevölkerung, die das mitkriegt, das Brausen hört, diese Sprachenrede hört. Es gibt zwei Reaktionen. Die eine totale Verwirrung. Was ist das? Was soll das werden? Und die anderen Spott. Ach, die haben ja zu viel getrunken. Das Außergewöhnliche, Wunderbare und Wirken Gottes braucht Erklärung. Braucht für Außenstehende Erklärung. Für die Jünger war es klar, was da geschehen ist. Sie hatten ja darauf gewartet. Sie wussten nicht, wie es geschieht, aber als es geschehen ist, haben sie es verstanden. Aber für Außenstehende braucht das Wunderbare und auch manchmal wundersame Wirken Gottes Erklärung. Und es ist auch heute so. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben, dass Sie Menschen von ihren Erlebnissen mit Gott berichtet haben. Und die haben eigentlich nur den Kopf geschüttelt. Und das kann ich gar nicht begreifen. Mir ging es mal so, noch bevor ich zum lebendigen Glauben in Jesus Christus gekommen bin, dass ich ein Buch in die Hand genommen habe, ein frommes Buch. Ich weiß heute nicht mehr, welches es war, aber ich habe die Rückseite gelesen und da hat der Autor ein kurzes Zeugnis gegeben auf der Rückseite dieses Buches, dass er Gott persönlich begegnet ist. Ich habe damals nur den Kopf geschüttelt und gesagt, wie geht das? Ich habe zwar an Gott geglaubt, dass es einen Gott gibt, aber dass man ihm begegnen kann, erfahren kann, dafür war er mir viel zu weit weg. Und so geht es den Menschen an diesem Pfingsttag auch. Sie kriegen das mit, was da geschieht, aber sie können es ohne Erklärung nicht begreifen. Und der Heilige Geist wirkt an diesem Pfingsttag nicht nur in diesen außergewöhnlichen Phänomenen, nicht nur in den Wundererscheinungen. Er wirkt mindestens so gewaltig, mindestens so mächtig, auch in der Erklärung, die Petrus dann anfügt. Bevor ich auf diese Pfingstpredigt des Petrus komme, noch eine Zwischenbemerkung. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch Diskussionsgegenstand ist oder ob Ihnen das alles klar ist, aber manchmal wird ja diese Frage diskutiert, ob es solche Geistwirkungen heute noch gibt oder noch geben kann. Häufig wird dann auf die Zungenrede, die ja im Neuen Testament häufiger erwähnt wird die dann in Frage gestellt. Gibt es sowas noch? Kann es sowas noch geben? Wirkt Gott noch in dieser Weise? Kann er, darf er heute noch so wirken? Ich habe in dieser Woche ein Interview gelesen mit Professor Eckstein, der ist Professor für Neues Testament an der Universität Tübingen und ein sehr frommer Mann, zumindest soweit ich ihn kennengelernt habe. Ich habe vor kurzem einen Vortrag live von ihm gehört. Er wird in diesem Interview genau auf diese Frage hin angesprochen. Und er sagt, ich darf Ihnen das mal zitieren, zu der Gabe der Zungenrede, wie zu allen anderen Gnadengaben, ist alles Entscheidende und bleibend gültig in 1. Korinther 12 bis 14 geschrieben. Es gab damals in Korinth, wie auch heute noch, Menschen, die in Zungen redeten und dennoch nach dem Urteil des Paulus fleischlich waren, weil sie ihre Gabe nicht im Geist und im Sinne Christi auslebten. Und es gibt heute wie damals viele geistliche Christen, die diese oder jene Geistesgabe nicht haben und denen dennoch nichts Entscheidendes fehlt, weil sie Christus erkannt haben und noch viel wichtiger von Christus erkannt und geliebt sind. Auf das Urteil des Paulus lege ich, schreibt Hans-Joachim Eckstein, hier schon deshalb so großen Wert, weil er ganz offensichtlich in einer unvergleichlichen Weise von Gott begabt war und sehr wohl wusste, von was er redete, wenn er über die Geistesgaben schrieb und redete. Auch heute noch geschehen ganz außerordentliche Zeichen und Wunder, von denen die Betroffenen aber zum Teil in Demut schweigen, weil sie um die Gefahr des Missbrauchs wissen. Damals wie heute ist die einseitige Konzentration auf die besonders spektakulären Phänomene der Begabung jedenfalls ungeistlich, weil sie im Gegensatz zum Heiligen Geist etwas anderes als Christus allein und seine Liebe zu allen Gliedern am Leib Christi in den Mittelpunkt stellt. Ich fasse es mal mit meinen Worten zusammen, was Hans-Joachim Eckstein hier sagt. Er sagt, ja, und da stimme ich voll und ganz zu, ja, der Geist Gottes wirkt auch heute noch. Und er kann und darf natürlich in der gleichen Weise wirken, wie er damals gewirkt hat. Und die Gaben des Neuen Testamentes, steht an keiner Stelle, dass sie abgeschafft seien. Aber das Wirken des Heiligen Geistes hat nicht das Ziel, Phänomene und Wunder in den Mittelpunkt des Glaubens zu stellen, sondern Jesus Christus. Und das tut auch Petrus in seiner Pfingstpredigt. Man könnte ja meinen, Petrus würde jetzt über den Heiligen Geist predigen und den Menschen das alles erklären. Das tut er auch. Er fängt damit auch an. Aber das Zentrum seiner Predigt ist dann Jesus Christus. Ich lese nochmal die ersten Verse dieser Pfingstpredigt. Da trat Petrus zusammen mit den Elfen auf und redete sie laut mit erhobener Stimme so an. Ihr jüdischen Männer und die anderen alle, die in Jerusalem wohnt, dies sei euch kundgetan und schenkt meinen Worten Gehör. Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde, also das heißt so ungefähr 9 Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich die Verheißung des Propheten Joel. Und jetzt kommt ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Joel, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. In den letzten Tagen wird es geschehen, spricht Gott, da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen, sodass eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden und eure jungen Männer Gesichter schauen und eure Greise Offenbarungen in Träume empfangen. Ja, sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich von meinem Geist legen, ausgießen, sodass sie prophetisch reden. Und ich werde Wunderzeichen erscheinen lassen, oben am Himmel und Wahrzeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird sich in Finsternis wandeln und der Mond in Blut, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Herrliche. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird oder anruft, wird gerettet werden. Diese Grundaussage des Prophetenwortes ist in der letzten Zeit. Also in der letzten, ich verstehe es mal so, in der letzten heilsgeschichtlichen Epoche wird Gott seinen Geist ausgießen. Das heißt nicht mehr so wie im Alten Testament, dass Gott seinen Geist einzelnen Personen zu bestimmten Aufgaben gibt, sondern ausgießen, hier heißt auf alles Fleisch, ich denke, wir dürfen es so verstehen, auf alle Gläubigen ausgießen. Sie werden Weissagen, Visionen sehen, Träume, geistliche Einsichten vermittelt bekommen von Gott. Und diese Zeit des Geistes, diese letzte Zeit, reicht hin bis zum Tag des Gerichtes über alle Menschen. Also wenn wir uns fragen, ob wir in der Endzeit leben oder nicht, ja, wir leben in der Endzeit schon sehr lange. Wir wissen nicht, wie lange sie noch dauern wird, das ist uns auch nicht zugesagt, dass wir das einmal wissen werden. Aber diese Endzeit, diese letzte Zeit, diese letzte heilsgeschichtliche Epoche, bevor Gott Gericht hält über alle Menschen, ist geprägt davon, dass Gott seinen Geist gibt, sein Geist in dieser Welt wirkt. Und vor allen Dingen gilt in dieser letzten Zeit der letzte Satz. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Das ist sozusagen der Grundsatz, der in dieser letzten heilsgeschichtlichen Epoche gilt. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und genau diesen Satz erklärt Petrus dann den Menschen im Folgenden, was ich jetzt nicht gelesen habe. Vielleicht nehmen Sie sich heute Mittag noch vor. Das erklärt Petrus den Menschen. Dieser Herr ist Jesus Christus. Das macht er ihnen deutlich. Das Zitat aus Joel spitzt sich auf die Frage nach Heil und Unheil, nach gerettet sein oder verloren sein, nach Vergebung meiner Schuld oder Verdammnis für meine Schuld. Auf diese Frage spitzt sich die Prophetie aus Joel zu. Und dabei kommt es auf Jesus Christus, den Herrn, an. Wer seinen Namen anruft, wer sich ihm im Glauben zuwendet, der soll gerettet werden, und das gilt bis heute. Wer Jesus Christus um die Vergebung seiner Schuld bittet, wer glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, gestorben, auferstanden und zum Vater in den Himmel zurückgekehrt, und wer ihn als seinen Herrn und Retter annimmt und anruft, der ist gerettet, dessen Schuld ist getilgt. Das ist nicht nur eine Feststellung, die wir jetzt hier aus der Bibel herausnehmen, das ist eine Einladung. Ist eine Einladung an jeden Einzelnen von uns. Wenn Sie bisher diese Einladung noch nicht angenommen haben, wenn Sie noch nicht von Herzen sagen können, Jesus Christus ist Herr oder Jesus Christus ist mein Herr, dann ist es eine Einladung, das heute zu tun. Dieser Pfingsttag heute für Sie zu sagen, ja, ich glaube das, ich nehme das an. Ich nehme diese Vergebung an in Jesus Christus. Sagen Sie Jesus, dass Sie an ihn glauben möchten, dass Sie ihn kennenlernen möchten und dass Sie von ihm erkannt werden möchten. Bekennen Sie ihm Ihre Schuld und alles, was Sie bedrückt. Er macht Sie frei. Und wenn Sie dies von Herzen aussprechen können, dann erleben Sie das Wirken des Geistes in Ihnen. Denn Paulus bezeugt im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 3, niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus. Und niemand kann sagen, Herr ist Jesus, außer im Heiligen Geist. Wenn wir also von Herzen sagen können, Jesus ist mein Herr, oder Jesus, ich möchte, dass du mein Herr bist, dass du der Herr meines Lebens bist, komm in mein Leben, dann erleben wir das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Und so weist uns der Heilige Geist auf Jesus Christus. Das hat er an Pfingsten getan und das tut er bis heute. Und das Resultat dieser Pfingstpredigt ist nicht, dass die Leute informiert sind über das Wirken des Heiligen Geistes. Das wäre zu wenig gewesen. Wenn die Leute weggegangen wären, hätten gesagt, ach, das war eine interessante Lehrstunde über das Wirken des Heiligen Geistes. Das wäre zu wenig gewesen. Nein, das Resultat dieses Pfingstwunders ist, dass die Leute ergriffen sind von Gott. Dass es ihnen durchs Herz geht, wie es in der Apostelgeschichte heißt, dass sie Jesus Christus erkannt haben und zum Glauben kommen. Wir wollen noch beten. Und zwar lade ich Sie ein zu einer kurzen Zeit der Stille, dass Sie einfach auf die Worte Gottes, die wir gehört haben, in der Stille antworten. Und ich schließe diese Stille mit einem Gebet ab. Allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du mit deinem Plan mit dieser Welt vorankommst und dass du deinen Plan erfüllst und dass du auch den Plan mit uns, den du mit uns hast, gehst und erfüllst. Wir danken dir für dein deutliches und mächtiges Wirken an den Jüngern damals in Pfingsten, an Pfingsten. Und wir danken dir, dass du heute noch derselbe bist. Dass du vielleicht anders, aber doch ebenso machtvoll auch heute noch in unserem Leben wirkst. Vielleicht auch in ganz ähnlicher Weise. Wir danken dir, dass du ja uns anrührst im Herzen, dass du auch uns die Botschaft deines Evangeliums durchs Herz gehen lassen willst und durchs Herz hast gehen lassen, dass wir Jesus Christus erkannt haben. Wir danken dir, dass du in uns den Glauben angefangen hast, stärkst und wachsen lässt. Und wir bitten dich darum, Herr, dass du uns wirklich ganz fest an dir hältst, dass du uns durch deinen Heiligen Geist immer tiefer prägst und dich tiefer erkennen lässt. Vor allen Dingen aber danken wir dir, dass du uns erkannt hast, dass du dich uns zugewendet hast, dass du dich auf die Suche nach uns gemacht hast und dass du uns dienst. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns ausrüstest mit deinem Geist und mit deinen Gaben, dass du uns gebrauchst als deine Zeugen in dieser Welt. Und wir bitten dich, Herr, lass uns immer mehr dich erkennen, lass uns immer mehr deine Worte verstehen, lass uns immer mehr deine Führungen in unserem Leben erkennen und schenke uns immer wieder die Bereitschaft, die Gaben, die du uns geschenkt hast, ganz gleich welche es sein mögen, nach deinem Willen zu gebrauchen, damit dein Lob in dieser Welt zunimmt, dass Jesus in dieser Welt bekannt wird und groß wird, dass du verherrlicht wirst. Und so beten wir nun als deine Kinder, als die, die von deinem Geist ausgerüstet sind, gemeinsam mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.